Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Wie soll man damit umgehen? Ratlos von hier an blind. In diesem Podcast sprechen wir über das richtige Verhalten gegenüber Donald Trump, dem US-Präsidenten, der gerade mal wieder mit einem Tweet die Weltordnung zerstört hat, seine Verabschiedung aus dem G7-Abschlusskommuniqué. Die Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver sagt, Diplomatie und Gespräche, ja, sind schön und gut, aber
wenn es in der Diplomatie darum geht, eine Strategie zu entwickeln, die man gegebenenfalls dem entgegensetzt, dann muss man zumindest verstehen, was ist die Motivation des Gegenspielers. Das ist ein ganz grundsätzliches Prinzip in der Diplomatie.
Und weil viele Staaten abhängig sind von Amerika, muss weiter gesprochen werden. Wie, das erfahren wir gleich von ihr. Außerdem schauen wir heute auf die Macht der Bilder. Denn bei der Aufklärung des gewaltsamen Todes der 14-jährigen Susanna, da hat die Bundespolizei medienwirksam den mutmaßlichen Täter abgeführt. Vielleicht habt ihr es gesehen, er war komplett vermummt, in Handschellen gelegt. Der Konfliktforscher Andreas Zick erläutert dieses Vorgehen der Bundespolizei.
Ob das Ganze so medial inszeniert werden muss, ist fraglich. Aber die Situation peitschte sich auf und insofern helfen dann in dem Moment Bilder, dass hier Gerechtigkeit eben medial sichtbar wird.
Nur wer nutzt die Situation jetzt für sich? Und ja, es blitzt und donnert gerade viel bei uns. Besser nicht duschen und telefonieren beim Gewitter, denn dann können wir vom Blitz getroffen werden. Auch das ist heute Thema in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Tweet und selbst der Kompromiss vom Kompromiss ist plötzlich zerstört. So kann man die Bilanz zum G7-Gipfel in Kanada ziehen. Kein Ergebnis hat der Gipfel erzielt. Der Grund ist der Tweet, den Donald Trump noch aus dem Flieger abgesetzt hat. Auch Angela Merkel ist danach nicht glücklich gewesen.
Danach die Rücknahme sozusagen die per Tweet ist natürlich ernüchternd und auch ein Stück deprimierend.
Was bleibt, ist die Frage, wie verhandelt man mit dem US-Präsidenten? Was haben solche Verhandlungen überhaupt noch an Wert drauf, wenn sie danach sowieso wieder einkassiert werden? Ist die Antwort mehr Diplomatie? Oder wie es Macron und Trudeau machen, klare Kante gegen Trump? Das fragen wir Katrin Klüver. Sie ist Politikwissenschaftlerin in Harvard. Schönen guten Abend, Frau Klüver.
Guten Abend, Herr Jan.
Emmanuel Macron liefert sich mit dem US-Präsidenten ein Händedruckduell, während Angela Merkel bisher eher die besonnene Stimme in der Diplomatie mit ihm ist. Funktioniert aber offensichtlich beides nicht, oder?
Es ist sehr schwierig, mit Narzissten wie Donald Trump umzugehen, der seit ungefähr 1980 die gleiche Sicht der Weltordnung hat. Alle anderen, und das hat er natürlich in den letzten paar Tagen nochmal ganz klar gemacht, außer Amerika sind de facto Schmarotzer, die sich von der Amerika aufgebauten Weltordnung quasi in besonders gute Handelspositionen, in besonders gute politische Positionen gebracht haben. Und Amerika hat, so Donald Trump, jetzt über Dekaden darunter gelitten. Und aus diesem Weltbild holt man einen Präsidenten schlecht ab, wenn man mit einem ganz anderen Weltbild an einen solchen Präsidenten herantritt. Angela Merkel hat natürlich seit der Wahl im Grunde genommen eine ganz klare Linie gefahren. Sie hat gesagt, wir halten uns an die Regeln der internationalen Organisation, wir halten uns an die Regeln der internationalen Diplomatie. Aber was der Präsident Donald Trump an Angela Merkel wenig schätzt, ist ihre belehrend wirkende Art. Mhm. Und so hat er Deutschland quasi gerade in den letzten Stunden nochmal als Chefschmarotzer aufgemacht.
Mhm. Aber wenn Sie sagen, man muss sich diesem Weltbild nähern, dem Weltbild einer egomanen Persönlichkeit kann man sich doch gar nicht richtig nähern, weil diese Person ja vermeintliche Scheuklappen hat und gar nichts anderes wahrlässt, oder?
Ja, beziehungsweise muss man zumindest das Verständnis dafür mitbringen. Denn wenn es in der Diplomatie darum geht, ein strategisches Verständnis zu entwickeln, eine Strategie zu entwickeln, die man gegebenenfalls dem entgegensetzt, und das wollen natürlich die Europäer machen, wenn sie jetzt durch die Welthandelsorganisation gehen, wenn sie die Handelszölle eines Präsidenten zurückdrängen, dann muss man zumindest verstehen, was ist die Motivation des Gegenspielers. Das ist ein ganz grundsätzliches Prinzip in der Diplomatie. Und was wir sehen werden, und darauf müssen sich die europäischen Machthaber, die Amtskollegen von Angela Merkel, aber eben auch die Bundeskanzlerin selber über die nächsten Monate und Wochen einstellen. Wir werden sehen, eine amerikanische Regierung, die all diese Abhängigkeitsverhältnisse, die wir mit den USA haben, versuchen werden, konsequent auszunutzen. Da geht es um die Iran-Sanktionen, also um die Sekundärsanktionen. Da wird es natürlich jetzt im Juli nochmal entsprechend schwierig auf dem NATO-Gipfel. Wir werden eine amerikanische Regierung sehen, die immer wieder diesen Druckhebel bedienen wird.
Lassen Sie uns nochmal auf ein viel diskutiertes Bild eingehen vom Wochenende. Merkels Büro hat ja dieses Foto vom G7-Gipfel auf Instagram gepostet. Da stehen alle Staatschefs mehr oder weniger vor Trump, der sitzend die Arme verschränkt. Verärgern solche Bilder, glauben Sie, Trump?
Ich glaube nicht, dass sie ihn verärgern. Ich glaube, er ist glücklich mit dem Bild, denn dieser Präsident versteht sein Weltbild genau so. Und es geht darum, mit verschränkten Armen die Interessen Amerikas auf Teufel komm raus zu verteidigen.
Das ist die eine Seite, dass man ihn verstehen muss. Und die andere Seite ist natürlich, dass man den richtigen Umgang findet. Nochmal ein Fakt. Merkel sagte in der Talkshow gestern Abend bei Anne Will, dass sie weiterhin mit Trump reden will. Gleichzeitig sagt sie aber auch, wenn man mit Trump keine Einigung erreichen kann, dann müsse man, Zitat, eben seines Weges gehen. Das klingt jetzt ein bisschen trotzig. Ganz konkret, wie muss Angela Merkel mit Donald Trump umgehen?
Ich glaube, Angela Merkel hat recht, dass Anti-Amerikanismus jetzt fehlgeleitet wäre und es ist auch einfach nicht realistisch. Die Abhängigkeiten existieren. Aber umgekehrt muss Deutschland, muss Frankreich, müssen alle EU-Länder jetzt mit Nachdruck an den europäischen Lösungen arbeiten. Wir haben erste Schritte gesehen in den letzten paar Monaten, wenn es um europäische Verteidigungspolitik geht. Da muss mit Nachdruck weiter gearbeitet werden. Europa muss in diesen großen Bereichen eigene Lösungen entwickeln. Und wenn im Grunde genommen aus dieser schwierigen Zeit, aus dem Ende der traditionellen transatlantischen Beziehungen eine Kohärenz in Europa entsteht, um gerade die großen Themen, die uns alle beschäftigen müssen, dann könnte das gegebenenfalls diese schwere Krise auch etwas Positives haben.
Also weitermachen, nicht isolieren, höre ich da draus, gegenüber dem, der isoliert. Wie umgehen mit Trump? Darüber habe ich mit der Harvard-Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver gesprochen. Ganz lieben Dank fürs Interview, schönen Montag, gute Woche.
Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Albert Einstein hat's gemacht. Auf einem berühmten Foto von ihm. Und Miley Cyrus ist auch mal immer mal wieder fürs provokative Zungen rausstrecken zu haben. Und seit heute wissen wir, eine australische Echsenart namens Blauzungen-Skink streckt seine Zunge raus, um damit seine Feinde abzuschrecken. Aber warum strecken auch wir Menschen manchmal die Zunge raus? Zur Provokation vielleicht? Oder was ja auch viele Kinder immer machen, wenn sie sich konzentrieren müssen beim Schreiben oder beim Malen. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich heute hochkonzentriert mit rausgestreckter Zunge an dieses Thema gesetzt. Johannes, was hast du rausgefunden? Warum strecken wir die Zunge raus?
Also es gibt eine These, die nach meiner Recherche am meisten so diskutiert wird und die sagt, das kommt aus der frühen Kindheit. Also wenn Babys oder wenn Kleinkinder Essen nicht schmeckt, dann befördern die das ja, also dieses halb zerkaute Zeug, schon mal wieder nach draußen mit ausgestreckter Zunge. Oder manchmal, wenn die es von vornherein nicht haben wollen, auch schon so diese Zungengeste. Und deswegen sagt die Theorie, diese ausgestreckte Zunge ist ein ritualisiertes Ausspucken von ekelhaftem Essen. Und damit zeigst du dann eben auch, wenn du jetzt kein Essen wirklich im Mund hast, dass du aber einfach irgendwas eklig findest oder du zeigst deine Abscheu. Ich habe heute auch mit Dirk Eilert gesprochen, der ist Experte für Mimik und Gestik und für deren Bedeutung. Und der nennt dieses Zunge-Rausstrecken eine Reliktgeste. Also eine Geste, die eben noch ein Relikt aus unserer Kindheit ist.
Also Zunge rausstrecken, eine Reliktgeste, die ein deutliches Zeichen für Ablehnung ist. Und übrigens so deutlich, dass es weltweit als Beleidigung verstanden wird und laut dem Bußgeldkatalog in Deutschland sogar 150 Euro Strafe kostet, wenn man einen anderen Verkehrsteilnehmer beleidigt. Mit Zunge rausstrecken.
Mit dieser Reliktgeste. Es gibt aber auch noch die Leute, vor allem Kinder, die ihre Zunge so, würde ich sagen, eher halb rausstrecken, wenn sie sich konzentrieren, arbeiten, schreiben was, malen was, dann wandert die Zunge eigentlich so in Mundwinkel links und rechts.
Ja, genau, das machen auch nicht nur Kinder. Ich selbst habe das zum Beispiel noch bis vor ein paar Jahren auch gemacht beim Schlagzeugspielen. und zwar ohne, dass ich es gemerkt habe. Also es läuft oft unbewusst ab. Ich habe das dann erst gesehen, als ich mir die Live-Videos von den Auftritten mit meiner Band angeguckt habe. Und das sah halt total scheiße aus, wie ich dann immer so von rechts nach links mit der Zunge ging. Es gibt aber auch bekannte Leute, die das machen. Also legendär ist da zum Beispiel Michael Jordan, der berühmte Basketballer. Von dem gibt es ganz viele Fotos und auch Videos, wie er so beim Dribbeln oder kurz vorm Korbwurf dann ganz konzentriert guckt und dabei eben die Zunge rausstreckt.
Und weiß man, woher das kommt?
Ja, Forscher aus England und Schweden haben das mal in einer Studie mit 4-jährigen Kindern genauer untersucht, weil die das ja vor allem machen. Und die Kinder sollten verschiedene Aufgaben lösen, und zwar vor allem mit den Händen, ne? Also so manuelle Aufgaben. Und bei allen Aufgaben haben die Kinder dann tatsächlich auch die Zunge rausgestreckt. Und die Erklärung der Forscher ist, dass das mit unserer Sprache zu tun hat. Die sagen nämlich, diese Handbewegungen, also Gesten, die sind evolutiv gesehen eine sehr frühe Form der Kommunikation, also eine frühe Form der Sprache. Und möglicherweise, vermuten die Forscher, war dann eben auch dieses Zunge rausstrecken eine frühe Geste, zur Kommunikation mit anderen Menschen, also als es die Sprache noch nicht gab. Könnte also auch so eine Reliktgeste wieder sein, ne? Ein Überbleibsel der Evolution, das eben noch heute dazu führt, dass wir unsere Zunge rausstrecken, wenn wir konzentriert mit unseren Händen irgendwas machen. Das ist bislang aber nur eine Vermutung, also ist noch nicht belegt. Dirk Eilert, der Mimik- und Gestikexperte, der hat noch eine andere Erklärung für dieses Zunge rausstrecken beim Konzentrieren.
Bei Gorillas und Orang-Utans hat man das auch beobachtet, dass die in solchen Situationen die Zunge rausstrecken, wo sie eine schwierige Aufgabe lösen und deshalb kein sozialer Kontakt erwünscht ist. Das heißt, wir könnten bei dem Zunge rausstrecken von einem Konzentrationsabschottungssignal sprechen. Und das hat eben Michael Jordan auch genau in solchen Momenten gemacht, wo er sich hochkonzentriert hat und hochfokussiert auf die Aufgabe war und damit auch so ein bisschen die Botschaft vermittelt, störe mich hier nicht.
Ein Konzentrationsabschottungssignal. Kinder der Sonne.
Das merken wir uns jetzt mal.
Das merken wir uns. Das klingt viel, viel besser als einmal Zunge rausstrecken. Wann und warum wir es machen, Johannes Dörbelt hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Trauer bei der Familie, spektakuläre Verhaftung des Tatverdächtigen auf der anderen Seite.
Der im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an Susanne F. beschuldigte Ali B. ist durch kurdische Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitte der Bundespolizei festgenommen worden.
Das hat Innenminister Horst Seehofer am Freitag verkündet. Seitdem ist viel passiert. Die Bundespolizei hat den Tatverdächtigen aus dem Irak nach Deutschland zurückgebracht. Er soll laut Staatsanwaltschaft auch den Mord gestanden haben. Die Politik warnt unterdessen, dass der Fall nicht instrumentalisiert werden darf. Ist aber selber schnell dabei. Die AfD inszeniert zum Beispiel eine Schweigeminute im Bundestag. Die Bundespolizei lässt sich bei der Auslieferung filmen und Merkel fordert plötzlich Ankerzentren als Antwort auf diesen Fall. Wie können also Antworten auf diesen wirklich brutalen Fall gegeben werden und wie sehen sie aus? Darüber sprechen wir mit dem Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Herr Zick, ist es wichtig, dass die Bundespolizei durch ihren Einsatz verdeutlicht, grausame Straftaten, die werden verfolgt? Man hat ja fast schon das Gefühl, ein Guantanamo-Insasse wird hier abgeführt bei diesen Bildern. Wie beurteilen Sie die Verhaftung?
Also tatsächlich sind diese Bilder offensichtlich wichtig gewesen, weil die Polizei, die Behörden wissen, wie aufgeheizt die Situation ist. Wir haben ja solche Mordfälle schon gehabt. Und an einigen Orten, wie zum Beispiel dem Ort Kandel, ist das Ganze so aufgeheizt über Wochen, dass dort seit Wochen Demonstrationen stattfinden, sodass ich denke, dass man nun gerade mit solchen Bildern und auch mit einer konsequenten Strafverfolgung versucht, hier auch öffentlich zu signalisieren, wir können Recht herstellen. Ob das Ganze so medial inszeniert werden muss, ist fraglich. Aber die Situation peitschte sich auf und insofern helfen dann in dem Moment Bilder, dass hier Gerechtigkeit eben medial sichtbar wird.
Bei der konsequenten Strafverfolgung, da sprechen Sie den Fakt an, dass es eigentlich gar kein Abkommen mit dem Irak gibt und auch kein Ausweisungsabkommen, man ihn aber trotzdem sehr, sehr schnell da weggeholt hat, ja?
Ja, genau. Und gerade bei der Sicherheit kommt es auf Koordination und Kooperation an. Hier geht es ja nicht um eine Abschiebung, maximal um eine vielleicht nicht erfolgte Abschiebung, sondern hier geht es um Strafverfolgung im Ausland. Es kann auch passieren, dass natürlich solche Bilder einer klaren und schnellen Kontrolle dann sich ins Gegenteil verkehren.
Also was wäre denn das Gegenteil?
Abwarten, ja, wir haben jetzt den Konnex in der Politik, dass direkt die Ankerzentren dort in die Diskussion einer Strafverfolgung eines Tötungsdeliktes einfließen. Wir müssen aber sehen, dass die Verfolgung eines solchen Deliktes zunächst mit einem Ankerzentrum nur so viel zu tun haben, als man dort Personen konzentriert unterbringt, um sie dann schneller abzuschieben. Aber die These, hätte man früher abgeschoben, wäre die Tat weniger wahrscheinlich gewesen. Für diese These haben wir einfach noch keine Hinweise. Und die These, dass wir mit den Ankerzentren in einem solchen Tötungsdelikt einen besseren Schutz haben, das ist schon ziemlich mutig.
Dann hören wir mal ganz kurz nochmal in die Forderung von Angela Merkel rein.
Für mich heißt die Lehre, alles zu tun, dass wir diese Ankerzentren jetzt auf den Weg kriegen, dass da wirklich dann schneller gehandelt werden kann. Und ich finde, der Fall sollte uns alle anspornen, das jetzt auch wirklich flächendeckend bundesweit zu machen.
Das heißt, Herr Zick, wenn ich Sie richtig verstehe, da wird was für Sie vermischt, was nicht zusammengehört?
Ja, richtig. Und das ist im Moment der Reflex. Politik muss Kontrolle zeigen, weil die Propagandakontrollverluste wirkt ja sehr stark. Auf den reagiert die Politik mit einem ganz starken Sicherheitsparadigma ja seit vielen Monaten. Die Kontrollen nehmen eher zu, Polizeigesetze werden verschärft. Das ist die Reaktion. Wir könnten aber auch die These in den Raum stellen, die Ankerzentren helfen nicht, weil die dezentrale Unterbringung erleichtert vielleicht in den Kommunen die Strafverfolgung. Wir haben ja früher gesehen, bei Terrordelikten haben zum Teil geflüchtete Personen mitgeholfen in den Kommunen. Die Kommunen kennen ihre Personen besser als in großen konzentrierten Unterbringungen, wo Gewalt auch eskalieren kann. Wir haben sehr viele Delikte gehabt in den konzentrierten Unterkünften. Also das ist nicht die beste Prävention vor Gewaltdelikten, sondern es kann es eher erhöhen.
Und was schlagen Sie dann vor? Wie kann man da präventiv vorgehen?
Also tatsächlich müssen wir Sensibilität haben für junge Menschen, die gewaltbereit sind, die aggressiv sind. Da muss man gucken, dass man in die Gewalt- und Konfliktprävention viel hineinbekommt. Wir haben die letzte Silvesternacht zusammen mit der Kölner Polizei präventiv gestaltet, indem wir sehr früh die Räume zugestellt haben. Man kann auch bei einzelnen Personen Strafverfolgung früher ansetzen. Man kann aggressive Personen in vielen Feldern früher erkennen. Das ist wichtig.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Wirkung dieses Falls draufgehen. Es gibt ja Demonstrationen von unterschiedlichen Lagern. Die AfD fordert, es reicht, endlich Konsequenzen ziehen. Gleichzeitig gehen aber auch viele Menschen gegen Hass und Ausgrenzung auf die Straße. Wie kann und sollte die Politik Ihrer Meinung nach zwischen diesen Lagern moderieren?
Politik muss mäßigen. Wir haben eine sehr aufgeheizte Situation. Wir haben viele vorurteilsbasierte Hasstaten. Ein Fall kann einen ganzen Ort in Unruhe versetzen. Und da muss Politik nicht dann schnell auf Sicherheit und neue Versprechungen reagieren, sondern erstmal Ruhe hineinbringen und sagen, hier gilt Recht. Wir haben eine tolerante Gesellschaft, aber null Toleranz bei Gewalt. Das funktioniert auch und dieses Recht werden wir durchsetzen. Und Politik muss vor allen Dingen nicht auf dieses überbordene Bild hereinfallen, dass hier in dem Land die Kontrolle verloren gegangen wäre. Da muss man aufpassen.
Sagt Andreas Zick, er ist Konfliktforscher an der Uni Bielefeld. Ich habe mit ihm über die Inszenierung und die Konsequenzen aus dem Fall Susanna gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Donald Trump trifft Kim Jong-un in Südkorea auf einer Insel, und zwar Sentosa heißt die im Süden von Singapur. Klar, es geht um das Verhältnis der USA mit Nordkorea, es geht um nukleare Abrüstung, aber auch um die Beziehung vor allem zwischen Nordkorea und Südkorea. Deutschlandfunk Nova-Reporter Nils Walker, der ist schon ein paar Tage früher da, und zwar in Seoul in Südkorea, und die Sicht schauen wir uns jetzt mal genauer an. Welche Erfahrungen haben denn die Südkoreaner und vor allem welche Erwartungen an Donald Trump und an dieses Treffen?
Ich würde sagen, die Erwartungen hier sind relativ gemischt, aber schon sehr hoch angelegt. Also ich meine, man muss auf der einen Seite auch verstehen, wenn es ein Regime gibt, das oft Versprechen gebrochen hat, dann waren es die Nordkoreaner. Das wissen die Südkoreaner hier. Aber jetzt ist ja Trump mit drin, der Präsident der USA, der Präsident der Schutzmacht Südkoreas. Er hat das Ganze angeleiert. Das macht natürlich eine sehr große Hoffnung bei den Menschen hier. Zum Beispiel auch bei dem 85-jährigen Moon Se-ho. Mit dem habe ich gesprochen. Der kannte Korea noch, als es ein Land war, und hat den Koreakrieg und auch die ganze Armut danach überlebt. Und er hat gesagt, es ist gerade alles richtig gut, sagt er. Also er glaubt auch, die Wiedervereinigung, die könnte quasi über Nacht jetzt passieren. Ja, aber so viel Enthusiasmus, den haben nicht alle. Also die jüngere Generation beispielsweise, die sind ein bisschen vorsichtiger. Kim To-hun zum Beispiel, er ist der Vater von zwei Kindern, und er hat mir gesagt, ich will auch die Wiedervereinigung, aber ich finde, wir sollten das nicht überstürzen. Wir sollten uns Zeit lassen, denn die Unterschiede sind schon sehr groß zwischen Nordkorea und uns. Also grundsätzlich ist die Stimmung also schon positiv hier im Land. Allerdings gibt es schon Unterschiede dazu, wie schnell eine Wiedervereinigung geschehen sollte.
Und wie nehmen die Südkoreaner Kim Jong-un eigentlich wahr? Was ist er für sie? Was bedeutet er für sie?
Also seit dem Treffen mit Moon vor 6 Wochen ist das Bild von ihm eigentlich sehr positiv geworden hier im Süden. Also es gibt eine Umfrage des Fernsehsenders MBC, ist ein südkoreanischer Sender, und da haben 78% der Befragten gesagt, ja, sie würden ihm jetzt über den Weg trauen. Vorher, bevor Kim im Fernsehen aufgetreten ist beim Treffen mit Moon Jae-in, da waren das nur 10%. Also kann man schon sagen, der hat einen positiven Imagewandel jetzt hingelegt. Und Einfach vor allem deswegen, weil er in den Medien jetzt mal live als Mensch quasi den Südkoreanern ja habhaft greifbar geworden ist. Das hat zum Beispiel Park Hee-ran mir gesagt. Sie hat zwei kleine Söhne und ihr Bild von ihm hat sich völlig geändert. Ich dachte immer, dass Kim Jong-un so wäre quasi wie sein Vater und sein Großvater. Aber jetzt, das hat sie gesagt, hat sie ganz andere, viel bessere Seiten von ihm kennengelernt, so nennt sie es.
Es kommt ja immer mal wieder vor, dass Nordkoreaner auf Umwegen in den Süden fliehen und dorthin gelangen. Welchen Stellenwert haben nordkoreanische Flüchtlinge denn eigentlich in Südkorea? Werden sie dort eigentlich wie selbstverständlich aufgenommen?
Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also sie haben vom Staat werden sie selbstverständlich aufgenommen. Es gibt so Lager, da müssen die dann erstmal rein. Da werden die sozusagen an das Leben in Südkorea gewöhnt, ganz vorsichtig über mehrere Monate. Nebenbei wird auch versucht herauszufinden, ob es nicht doch nordkoreanische Spione sind. Und die bekommen ein Willkommensgeld und können dann hier arbeiten und bekommen Schulungen und so weiter und so fort. In der Bevölkerung ist allerdings das Bild des Nordkoreaners, ist schwer das pauschal zu sagen, aber immer so ein bisschen abhängig davon, wie Nordkorea an sich gerade dasteht. Jetzt im Moment sind Menschen, die aus Nordkorea geflüchtet sind und in Südkorea wohnen, sehr gut angesehen. Allerdings vor einiger Zeit, als eben das Säbelrasseln noch so richtig stark war, da gab es auch hier sehr starke Ressentiments, die auch teilweise ausgebrochen sind. Also schon bittere Kommentare, die Nordkoreaner dann ziemlich häufig mal einstecken mussten.
Das heißt, der Nordkoreaner an sich wird eher diskriminiert in Südkorea?
Wenn man jetzt mit so einer an sich Formulierung gehen will, ja, dann eigentlich schon. Also es gibt zum Beispiel unter den nordkoreanisch Geflüchteten, die jetzt in Südkorea leben, auch ein ganz großes Problem. Sehr viele von denen werden, wenn sie hier sind, depressiv. Das äußert sich zum Beispiel einmal daran, dass die Selbstmordrate der nordkoreanischen Geflüchteten doppelt so hoch ist wie die durchschnittliche Selbstmordrate in Südkorea. Jetzt muss man dazu wissen, dass Südkorea ohnehin schon eine wahnsinnig hohe Selbstmordrate hat. Also denen geht es im Grunde genommen nicht grundsätzlich immer sehr gut hier.
Nils, wenn du heute auf der Straße gesehen hast, Plakate oder auch die Nachrichten, wie groß wird dieses Treffen dort in Südkorea in der Presse oder auch im Alltag gefahren?
Riesig. Es ist überall das Hauptgesprächsthema. Man kann jeden Menschen hier drauf ansprechen. Jeder hat auch eine Meinung dazu. Es ist auf den Zeitungen auf Platz 1, auf den Fernsehsendern läuft es die ganze Zeit in Dauerschleife. Andere Sachen passieren hier gar nicht, wirklich so richtig. Das nächste Thema mit sehr viel Abstand, das dann folgt, sind Kommunalwahlen, zum Beispiel zum Bürgermeister von Seoul. Die sind nämlich übermorgen.
Nils Walker war das mit der Sicht der Südkoreaner auf das Treffen morgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Tatsache ist ziemlich vernichtend. Zitat: In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Sozialdemokratie zu einem Sanierungsfall geworden. Zitat Ende. Da steht so in dem 108 Seiten dicken Papierchen der Analyse zur SPD-Wahlschlappe aus dem letzten Jahr. Heute wurde die an alle SPD-Mitglieder verschickt und vorgestellt in Berlin unter anderem vom SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.
Dieser Bericht ist eine ehrliche, eine schonungslose Analyse von 20,5% bei der Bundestagswahl. Es ist ein Novum in der deutschen Parteiengeschichte, dass es einen solchen unabhängigen externen Bericht nach einer Wahl gibt.
Aus Fehlern lernen, das steht auf dieser Analyse vorne drauf. Schauen wir uns diesen Bericht genauer an mit Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Frank, Sanierungsfall, aus Fehlern lernen, das klingt nicht nach einem erfreulichen Termin heute für die SPD.
Nein, in der Tat, das war wirklich nicht erfreulich. Für mich war dann aber schon erstaunlich und bemerkenswert, wie schonungslos da auch mit den Fehlern der Vergangenheit umgegangen worden ist und auch mit den Fehlern, die beispielsweise der ehemalige Vorsitzende Sigmar Gabriel nach Ansicht der vier Autoren da gemacht hat.
Jetzt ist Sprache die eine Sache, die andere Sache sind Fakten. Was steht denn genau in der Analyse drin?
Also, der Kardinalfehler, der gemacht worden ist, war der, dass der Kanzlerkandidat zu spät und zu überraschend ernannt worden ist. Wenn ich eben sagte, da werden Vorwürfe erhoben gegenüber Sigmar Gabriel, dem langjährigen Vorsitzenden, dann ist das auch nachzulesen in diesem Papier. Da heißt es nämlich: Ursache ist das in keinem Statut bei uns vorgeschriebene, aber faktisch vorhandene Erstzugriffsrecht des Parteivorsitzenden auf die Kanzlerkandidatur. Also der Chef darf entscheiden, ob er es selber machen will oder ob es jemand anders macht. Und dieses Erstzugriffsrecht, so weiter wörtlich, wurde von Sigmar Gabriel zweimal missbraucht und damit die gesamte Partei Geisel seiner Launen, Selbstzweifel und taktischen Manöver. Also das sind schon deutliche Worte gegenüber ihm und da hängt eine Menge ja dran, Wenn ich den Kanzlerkandidaten spät benenne, wenn alle überrascht sind, kann ich keine Strategie entwickeln. Das sind dann die anderen Fehler, die benannt werden. Zu viel Taktik, zu unklar, wofür die Partei steht, welchen Kurs sie einnimmt. Das Thema soziale Gerechtigkeit wurde nicht richtig unterfüttert. Also da ist ein ganzer Katalog von Fehlern, der da aufgeführt wird.
So, jetzt ist es eine ziemliche Abrechnung, die da stattfindet in diesem Bericht. Wie würdest du generell die Stimmung in der SPD beschreiben? Du hast heute auch die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles getroffen. Gibt es schon Schlussfolgerungen, die die Partei zieht?
Ja, natürlich. Also sie hat gerade mit Blick auf die Kanzlerkandidatur gesagt, und das betrifft sie ja möglicherweise selbst, dass das früher und geordneter vonstatten gehen soll, vonstatten gehen muss. Da hat man sich jetzt vorgenommen, 2 Jahre vor der Bundestagswahl, also schon im kommenden Jahr zu entscheiden, wer es denn machen wird. Möglicherweise ja sie, Olaf Scholz ist auch noch einer, der genannt wird. Wer weiß, vielleicht kommt noch jemand anderes. Dann mit Blick auf die Punkte, die ich eben angesprochen habe, eine klarere Erkennbarkeit, ein klarerer Kurs. Sie sagt da als Beispiel, wir haben uns gezopft in den vergangenen Wochen über die Russlandpolitik. Wie gehen wir mit Putin um? Da gab es eben Kritik auch am Außenminister, an Heiko Maas. Das haben wir beigelegt. Und Gleiches müssen wir jetzt machen in der Zuspitzung. Auch mit Blick auf die Flüchtlingspolitik, wo sie ja gesagt hat, wir können nicht jeden reinlassen. Da gab es dann Widerspruch in der Partei. Und da haben sich eben auch schon viele wieder gefragt, ja, was will die SPD denn nun? Und da sagt sie, wir diskutieren darüber, aber am Ende gibt es eine klare Linie, eine Strategie. Und da haben dann auch alle hinterzustehen. Das hat man sich zumindest vorgenommen.
Die einen erklären am Abend der Wahl, wir haben verstanden, die SPD macht das jetzt mit einer ausführlichen Analyse 6 Monate nach der Bundestagswahl. Was da drin steht, darüber habe ich mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist ja eigentlich schön, wenn Menschen die Fähigkeit besitzen, uns zu beruhigen. Damit wir gerade jetzt bei den ganz vielen Gewittern und den Donnern und den Blitzen nicht durchdrehen. Diese Gabe hat der ARD-Wetterexperte Sven Plöger.
Wenn man ein Schnurtelefon hat, was natürlich eingestöpselt ist in die entsprechende Buchse, dann kann das gefährlich sein. Da kann Strom durchsausen. Beim Duschen im Neubau kein Problem, wenn die Leitungen aus Kunststoff sind. Wenn es Metallwasserleitungen im Altbau gibt, durchaus vorsichtig sein.
Es ist schwierig, wenn's blitzt. Das sagt er in den Tagesthemen. Ja, wir haben uns Sorgen gemacht. Kann das denn eigentlich sein? Kann man im Altbau wirklich beim Duschen vom Blitz getroffen werden? Oder Oma, die einen Telefonhörer noch in der Hand hat. Deutschlandfunk Nova Reporterin Rebecca Endler über die Do's und Don'ts bei Gewitter. Gewitter?
Als ich klein war, da habe ich mich in eine Decke gekuschelt, gegruselt und einfach darauf gewartet, dass es vorbeigeht. Als ich älter war, da bin ich rausgelaufen, bis mich meine Eltern reingeschimpft haben. Gewitter ist gefährlich. Und tatsächlich, jedes Jahr sterben in Deutschland 5 bis 7 Menschen durch einen Blitzeinschlag. Verletzt werden deutlich mehr. Eigentlich sollten wir es doch genau wissen, was zu tun ist, wenn es gewittert.
Angst habe ich nicht, aber bei Gewitter bleibe ich meistens zu Hause.
Keine Ahnung.
Fenster auf und ins Bett.
Dann meide ich irgendwas, was halt sehr hoch ist, wo halt was den Blitz anziehen könnte. Ne? Also halt, ich stelle mich nicht unter einen Blitzableiter, wobei das ginge ja sogar noch. Ne?
Es ist schon zu vermeiden, in unmittelbarer Nähe eines Blitzableiters zu stehen.
Das ist Martin Jonas. Er ist Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Und auch er hatte als Kind Angst bei Gewitter.
Bei schweren Gewittern schon, die leichteren haben wir nicht so viel ausgemacht.
Fangen wir also an mit unserem kleinen Servicebeitrag. Wie überlebe ich ein Gewitter? Erster Fall, ich bin draußen in der Natur.
Man kann alles tun, vielleicht nicht unter Bäumen Schutz suchen.
Nein, man sollte nicht alles tun. Zum Beispiel nicht reiten, zu hoch, nicht golfen, zu freistehend, nicht schwimmen, da Wasser leitet, nicht unter Bäume stellen und entgegen einiger Hinweise sollte man sich auch nicht flach auf den Boden legen. Stattdessen eine Mulde oder einen Graben suchen und sich hinhocken.
Man soll in die Hocke gehen und man sollte die Füße nach Möglichkeit nebeneinander stellen, denn wenn der Blitz in der Nähe einschlägt und je näher die Füße dann nebeneinander stehen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass über die Füße ein Teil dieses Stroms durch den Körper fließt.
Auch wenn es Berichte darüber gibt, dass moderne Autos wegen des Carbons in der Karosserie nicht mehr den Schutz bieten, den alte Autos hatten, das ist Quatsch.
Also im Kern bestehen die schon aus Stahl und da ist man schon sicher.
Faradayscher Käfig, ne?
Genau, der sogenannte Faradayische Käfig bedeutet, dass der Strom bei einem Einschlag durch die Metallkarosserie in den Boden fließt. Der Begriff geht auf den englischen Naturwissenschaftler und Physiker Michael Faraday Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Der hat übrigens auch den Luftballon und den Kühlschrank erfunden. Zurück zum Wetter. Zweiter Fall. Gewitter bricht aus, ich bin zu Hause. Wenn das Haus nicht gerade eine Holzhütte ist, dann bin ich doch dort sicher, oder?
Ja.
Darf ich bei Gewitter mit dem Handy telefonieren?
Mit dem Handy telefonieren ist kein Problem. Das Handy, das sind so geringe Ströme, die da fließen. Da wird kein elektrisches Feld aufgebaut.
Auch wenn es am Ladekabel in der Steckdose angeschlossen ist?
Ich würde es sein lassen und ich würde davon abraten, während des Gewitters zu telefonieren, während das Gerät am Netz angeschlossen ist.
Das Problem ist nämlich, dass wenn der Blitz in das Haus einschlägt, der Strom durchaus seinen Weg durch das Stromnetz nehmen kann. Eigentlich sollten Sicherungen uns davor schützen, indem sie rausspringen. Aber auch die können bei so krassen Entladungen durchschmoren und dafür sorgen, dass eingestöpselte Geräte unter Hochspannung geraten. Teure Laptops mit wichtigen Daten, insbesondere in älteren Häusern, da bleibt ein Risiko.
Ob man jetzt bei einem starken Gewitter Fernsehen gucken sollte, auch das könnte man sich sparen.
Duschen. Ist Duschen bei Gewitter, sollte man sich das auch sparen oder kann man das riskieren?
Das würde ich auch vermeiden. Wasser leitet den Strom und insofern ist der Aufenthalt unter Wasser, im Wasser, bei Gewittern immer schlecht.
Außerdem sind Wasserleitungen, anders als Stromleitungen, nicht über Sicherungen gesichert. Schlägt der Blitz in eine Wasserleitung ein, steht die ganze Leitung unter Strom. Und wer jetzt denkt, naja, das braucht mich alles nicht so zu interessieren, dem sei noch ein letzter Fakt mitgegeben. Es ist wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als 6 Richtige im Lotto zu haben. Denn die Wahrscheinlichkeit beim Blitz liegt bei 1 zu 6 Millionen, der 6er im Lotto bei 1 zu 15,5 Millionen.
Richtig schön beruhigend, das Stückchen von Rebecca Endler. Ne? Das, was da alles passieren kann, ja, da kann man wirklich sich mal getrost ins Bett legen heute Abend. Hätte ich nicht gedacht, vieles war dabei, wo man zum ersten Mal ernsthaft drüber nachdenkt, ob man duscht oder telefoniert. Besser nicht, wenn es gewittert. Und damit hören wir auf heute Abend. Das war das Update mit Johannes Döbbelt und Thilo Jahn.
Tschö.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.